Morgen ist es wieder, um mit Herbert Grönemeyer zu sprechen. Zeit, dass sich was dreht. Abends um 9 wird die Fußball-EM angepfiffen. Im Eröffnungsspiel trifft Gastgeber Deutschland auf Schottland. Ein Turnier im eigenen Land mal wieder also. Rund ein Drittel der Spieler im deutschen Aufgebot haben das, was man einen Migrationshintergrund nennt. Darunter auch Mannschaftskapitän İlkay Gündoğan. Löst der Sport, insbesondere der Fußball, das große Integrationsversprechen ein? Ermöglicht Zusammenhalt und Teilhabe, wie das der Deutsche Fußballbund, der DFB, für sich reklamiert? Oder lügen wir uns da in die eigene Tasche? Mit dem anstehenden EM-Anstoß ist für uns die Zeit gekommen, dass sich diskussionsmäßig was dreht um dieses Thema. Die Mannschaftsaufstellung. Autor Martin Kraus, der gerade ein Buch mit dem vielsagenden Titel »Dabei sein wäre alles« vorgelegt hat. Drittliga-Schiedsrichter Asad Nuhum sowie Theatermacher Nuran David Kahles, der lange bevor er einen Bühnenboden gesehen hat, in der Fußballjugend auf dem Rasen links außen die Linie rauf und runter gerannt ist.
Perspektivwechsel. Kultur von allen Seiten. Auf Bayern 2.
Mein Name ist Christoph Leibold und das ist Musik von Luca Vasta, geboren in Remscheid. Ihre Wurzeln liegen in Italien. Und was ihren Wohnsitz angeht, so pendelt sie zwischen Sizilien und Berlin. Vor 4 Wochen ist ihr Album Luna erschienen, veröffentlicht auf dem eigenen Label Gelato Records. Hier ist Luca Vasta mit Sorrento. Zur UEFA Euro 2024, wie die Fußball-Europameisterschaft offiziell heißt, hat die Stiftung Fußball und Kultur ein umfangreiches Kunst- und Kulturrahmenprogramm aufgelegt. Motto: Heimspiel für Europa. Kulturstaatsministerin Claudia Roth gehört zum Aufsichtsrat der Stiftung und sagte unlängst in einer Rede über Turnier- und Kulturprogramm Folgendes.
Wir wollen ein offenes, ein vielfältiges, ein inklusives Bild unserer Gesellschaft, unseres Landes in die Welt tragen. Und im Sommer werden sehr viele Menschen hier Gast sein. Und wir wollen sie eintauchen lassen in Kunst und Kultur. Und wir wollen mit ihnen unser demokratisches Europa feiern.
Offen, divers, inklusiv, demokratisch, ein anderes Deutschlandbild soll da also in den kommenden Turnierwochen nach außen und innen sichtbar werden als das, das sich bei der Europawahl gezeigt hat. Stichwort Rechtsruck. Der Sport, der Fußball soll es richten, weil da ja angeblich vieles besser läuft. Im Mannschaftssport ziehen alle an einem Strang und die Zuschauer als sogenannter 12. Mann auch. Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht, Religion, sexuelle Orientierung, egal. Der Sport als große demokratische Integrationsmaschine, um mit den Worten von Autor Martin Kraus zu sprechen, dessen Buch aber ein dickes Fragezeichen hinter diese Vorstellung setzt. Martin Kraus ist uns aus Berlin zugeschaltet. Hallo, Herr Kraus.
Hallo.
Und bei mir im Studio ist zum einen Asad Nuhum. Seine Eltern stammen aus Togo. Er wurde in Fürstenfeldbruck geboren und er ist Profischiedsrichter in der 3. Liga. Schön, dass auch Sie da sind.
Hallo.
Und schließlich Nuran David Kalis, Theaterautor und Regisseur. Hallo.
Hi, hallo.
Herr Kalis, ich fange mit Ihnen an. Sie haben armenisch-jüdische Wurzeln, bezeichnen sich selbst als Gastarbeiterkind. Sie wurden in Bielefeld geboren und haben als Jugendlicher im Verein gekickt. Und das hat, soweit ich das von Ihrer Biografie weiß, bei Ihnen tatsächlich ein Zugehörigkeitsgefühl ausgelöst. Ist das so?
Ja, muss ich so sagen, weil in der Zeit, als ich sozusagen heranwuchs, war der Verein, der Sport hatte eine unheimliche Kraft. Ich habe dort Freunde gefunden, Schutz und auch natürlich auch viel Spiel und auch den Fußball entdeckt für mich.
Und dann spielte in Ihrem Leben die WM 1990 eine besondere Rolle, als Deutschland Weltmeister wurde in Rom. Da haben Sie sich besonders angekommen gefühlt. Erzählen Sie kurz diese Geschichte, über die Sie gerade auch ein Stück geschrieben haben.
Ja, da waren wir in den Ferien auf einer Insel vor der Küste Trojas in der Türkei. Und das Spiel haben wir uns abends alle zusammen angeschaut. Und ich habe wirklich insgeheim für die deutsche Nationalmannschaft gefiebert, während alle um mich herum für Argentinien waren. Und dann, als Deutschland Weltmeister wurde, habe ich mich einfach wahnsinnig sehr gefreut so für dieses Spiel und für die Weltmeisterschaft.
Und dann hat auch Bremen noch das Tor geschossen, der links außen war, wie Sie.
Ja, ich war auch links außen, hatte auch die Nummer 3, jahrelang in der E-Jugend, D, C, B-Jugend, also wirklich 4 Jahre, 5 Jahre lang. Und das war natürlich wirklich großartig für mich an dem Abend.
Asad Nuhum, ich glaube, Sie haben eine ähnliche Jugendkarriere. Sie waren nämlich easy Schiedsrichter, wurden selber auch Spieler auf dem Rasen, unter anderem in der Jugend beim FC Augsburg. Wie waren Ihre Erfahrungen, was die Integrationskraft im Fußball angeht?
Relativ ähnlich. Also ich würde schon sagen, dass Fußball verbindet, eine riesen Strahlkraft hat. Und so war es auch bei mir. Ich war überall angekommen, wirklich respektiert. Und ich denke, der Fußball bildet einfach auch die Möglichkeit, egal welchen sozialen Status man hat, man ist immer willkommen. Und egal welche Hautfarbe man hat, egal wo man herkommt, egal welchen Beruf man ausübt, alle sind gleich, weil man ja alle in einem Team gehört. Und dementsprechend müssen alle an einem Strang ziehen, um Erfolg zu haben. Und das habe ich die letzten Jahre gespürt, als Spieler und auch als Schiedsrichter.
Das wäre jetzt die interessante Frage. Als Schiedsrichter ist man ja per se für viele Leute erstmal so, ja, nicht gerade der Freund. Schiedsrichter werden gerne angepöbelt. Da kann es natürlich dann sehr schnell mal, Ihre Eltern sind aus Togo, das sieht man Ihnen auch an, da kann es sehr schnell dazu kommen, dass dann diese Pöbeleien in Rassismus entgleiten. Aber Sie, so wie das klingt, Ihnen sind diese Erfahrungen erspart geblieben weitgehend?
Weitgehend, ja. Das kann man so sagen. Das liegt auch vielleicht daran, dass ich selber Spieler war und die Spieler und die ganzen Funktionäre das auch wissen. Und dementsprechend habe ich schon meine gute Akzeptanz erreicht. Es ist natürlich nicht leicht, als Schiedsrichter zu fungieren, wenn man das jetzt als Spieler vergleicht, weil man als Spieler natürlich noch Mitspieler um sich herum hat und als Schiedsrichter hat man eben nur noch seine Assistenten und wie Sie es ja schon gesagt haben, der Schiedsrichter ist ja gleich die erste Person, die kritisiert wird und dementsprechend braucht man schon ein, ich sage jetzt mal, ein starkes Fell, um sich da ja, durchzusetzen.
Das klingt jetzt eigentlich alles sehr positiv bei Ihnen beiden, als wäre alles prima gelaufen. Zaghaftes Nicken. Ich meine, Nuran David Kalis, 1990 die WM, ja, aber ich meine, dann kam in den 90ern, da kam Mölln, Solingen, Rostock, Lichtenhagen.
Ja, ich davor halt, der Verein, der war wirklich ein Schutzraum für mich, weil ich war wirklich ein kleines, dickes Kind, so, ja. Ich war Ich war sehr korpulent, sodass mir auch die Trikots eigentlich nie so gepasst haben. Aber mein Trainer und meine Spielkameraden haben die für mich gedehnt, haben neue Shorts für mich gekauft. Und also ich habe wirklich den Zusammenhalt in dem Verein so gelernt und auch gar nicht so dieses, du bist Ausländer, du gehörst nicht dazu, sondern es war wirklich so, dass wenn wir auch unsere Turniere in Stuttgart hatten oder in Enschede hatten, dass wir wirklich gemeinsam als Team dahin gefahren sind und ich da auch wirklich in Schutz genommen wurde von meinen Mitspielern, vor Hänseleien von außen und so.
Aber da also, von außen gab es dann tatsächlich doch.
Ja, das ist natürlich, Reibereien gibt es natürlich innerhalb so, solcher Turniere gibt es, ne? Und auch manchmal mag man sich auch nicht und ich habe dann natürlich auch immer gesagt, wenn du über die Linie kommst, dann wird es wehtun, so, ne? So als Verteidiger musst du natürlich auch ein bisschen
dein Revier abstecken.
Ja, dein Revier abstecken und unangenehm sein, aber man war dann trotzdem so eine Truppe und so eine Einheit und ich habe das genauso verstanden, warum die gegnerische Mannschaft auch stichelt, weil sie natürlich innerhalb der Regeln gewinnen wollen und das, ich habe eigentlich wirklich nur die schönen Seiten des Spiels sozusagen in meiner Kindheit
klingt
und Jugend gekriegt.
Alles prima, ich spiele den Ball jetzt mal weiter nach Berlin zu Martin Kraus. Ihr Buch spricht ja so ein bisschen andere Sprache. Dabei sein wäre alles, da geht es eigentlich um den Kampf um Anerkennung von Athletinnen und Athleten, die Minderheiten angehören. Also haben wir es jetzt hier mit zwei Glücksfällen zu tun, Herr Kraus?
Nein, das ist alles, was geschildert wurde. Ich habe mich sehr gefreut, was die Kollegen erzählt haben. Das kann alles, der Sport kann das alles, speziell der Fußball, der kann sehr, sehr viel lehren von Solidarität.
Aber wenn das immer einlösen würde, dann würden Sie nicht den Konjunktiv im Titel schreiben, dabei sein wäre alles, oder?
Na, erstmal konnte der Sport das nicht schon immer. Man muss ein bisschen historisch schauen. Als der Sport vor 150 Jahren angetreten ist, mit den ersten Vereinen, ersten Regelwerken, mit Olympischen Spielen etc., da war selbstverständlich, dass ganz, ganz, ganz viele Gruppen nicht dabei sein durften. Keine Arbeiter, keine Frauen, keine Schwarzen oder People of Color. Ganz, ganz viele waren draußen. Und die mussten ihr Recht auf Teilhabe erkämpfen. Und das ist eigentlich sogar immer noch der Fall, wenn man es genau anschaut. Also der Sport ist dann schön, wenn man dabei ist, aber es gibt viele Ausschlussmechanismen.
Zum Beispiel?
Erstmal, dass man nicht aufgestellt wird. Wenn Sie sich die Bundesliga angucken oder die Nationalmannschaft, wir haben jetzt die Europameisterschaft, steht vor der Tür. Die größte Zuwanderergruppe in Deutschland, aus der Türkei, Menschen aus der Türkei, die waren im deutschen Fußball so gut wie nie vertreten über die ganzen ersten Jahrzehnte der Bundesliga. 1998 kam der erste Nationalspieler türkischer Abstammung. Das Sommermärchen, das berühmte, was als Zeichen der Öffnung gilt, kam ohne einen deutschen Nationalspieler türkischer Herkunft aus. Das kam alles erst danach.
Aber immerhin, da war Gerald Asamoah schon dabei und es gab die legendäre Flanke von Odonkor. Da ging das so langsam los, was sich dann gesteigert hat. 2010 waren 50%, sogar mehr als heute, der Spieler, der Nationalspieler, hatten einen Migrationshintergrund. Und dann 2014 ein Turnier, bei dem Mesut Özil zum Beispiel ein prägender Spieler war. Jetzt wissen wir, die Geschichte geht dann leider noch weiter und endet dann weniger erfreulich. Es gab dieses Foto mit Erdogan, es gab das Zerwürfnis mit dem DFB. Ohne jetzt zu sagen, welche Schuld Özil hatte, welche der DFB hatte. Özil hat danach einen berühmten Satz gesagt, der sehr zu denken geben sollte. Ich bin Deutscher, wenn wir gewinnen und ein Immigrant, wenn wir verlieren. Ich sehe hier Nicken im Studio.
Ja,
da ist
die
was
Erfahrung
dran
machen ja sehr viele, ja.
Indirekt würde ich schon sagen, dass da was dran ist und aufgrund deshalb, dass man eben im Sport, ja, Sport ist ja auch ein Erfolgssport, ne? Und es lässt sich immer leicht reden, wenn man erfolgreich ist, dann ist man natürlich gut, dann wird man schön angesehen, dann kriegt man auch viel Lob und wenn es nicht läuft, dann sucht man natürlich, ja, alle negativen Seiten aufzuzählen und dementsprechend ist es natürlich immer so ein Klischee, was man auch hat und was man auch erfährt. Ich hatte das bisher in der Form noch nicht gehabt, wie es Mesut Özil hatte, aber ich kann das schon nachvollziehen.
Und man muss ehrlich sagen, das, was ihm gerade widerfährt, ist leider wieder ein Beleg für diese These. Also er redet ja, wenn ich das so frei heraussagen darf, politisch ziemlich einen Stuss. Man gehört dafür auch kritisiert, aber es gibt keine Begründung dafür, kein Recht dafür, ihn rassistisch anzufeinden. Aber das passiert halt auch wieder. Also es geht, im Grunde ist er auch nur dann ein gut gelittener Deutscher, wenn er sich adäquat verhält. Aber das Recht, sich daneben zu benehmen, führt bei ihm sofort dazu, ausgegliedert zu werden.
Bevor wir weiterreden, machen wir einen kleinen Ausflug zurück in die 70er Jahre. Bei den 70er Jahren und Fußball denkt jeder automatisch an den deutschen WM-Titel 1974. Da waren noch keine Spieler mit migrantischem Hintergrund, glaube ich, dabei, zumindest nicht sehr offensichtlich. Zwei Jahre davor, 72, wurde Deutschland erstmals Europameister und von 72 stammt auch der folgende Song Bill Withers mit Who is he and what is he to you?
And when I looked at you, you looked at the ground. I don't know who he is, but I think that you do. Dadgum it, who is he and what is he to you? I had something in my heart and in your eyes. Tells me he's not someone just passing by. And when you cleared your throat, was that your cue? Dadgummit, who is he and what is a he to you? Now when I add the sum of you and me, I get confused and I keep coming up with three.
Sie hören Bayern 2. Im Kulturleben diskutieren wir über die Integrationskraft des Sports, insbesondere des Fußballs, über die Chancen und Grenzen. Wir haben bisher über Rassismus geredet. In Ihrem Buch, Martin Kraus, geht es um den Kampf um Anerkennung und gegen Ausgrenzung von Athletinnen und Athleten der verschiedensten Minderheiten. Es geht um jüdische Sportler, um queere Sportler. Gerade im Fußball sind homosexuelle Coming-outs immer noch heikel. Es geht um Behindertensport. Es geht um Frauen, die ja rein zahlenmäßig keine Minderheit sind, aber immer noch tendenziell benachteiligt werden. Sie legen in Ihrem Buch eben dar, und Sie haben es schon gesagt, dass das jetzt nicht nur mit Integration eben der Sport angefangen hat, sondern im 19. Jahrhundert eigentlich so, eigentlich ging es fast ums Gegenteil, um Exklusion.
Richtig. Der Sport war eine sehr exklusive Veranstaltung. Man redet ja auch vom Gentleman's Sport. Das umschreibt die Sache eigentlich ziemlich gut und genau. Das waren, fassen wir es mal zusammen, reiche, weiße, meistens englische, aber auch deutsche, französische Gentlemen, die unter sich bleiben wollten, die gesagt haben, keine Arbeiter, die kriegen ja Geld dafür, dass sie sich körperlich betätigen, keine Frauen, das ist unschicklich, keine Schwarzen, die sind nicht auf unserem Niveau und so weiter. Es wurden also ganz, ganz große Gesellschaftsgruppen ausgeschlossen und die mussten alle kämpfen um ihr Recht auf Teilhabe.
Heute ist es so, dass ein Verband wie der DFB mit seinen immerhin 7 Millionen Mitgliedern sich zur Diversität bekennt und zu seiner besonderen gesellschaftlichen Verantwortung, wie es heißt, in einem Integrationskonzept, das aktualisiert wurde. Da steht dann auch, es gilt, auf bislang im Fußball unterrepräsentierte Gruppen zuzugehen und gesellschaftliche Entwicklungen wie die spürbare Zunahme von Diskriminierung und Rassismus dieser aktiv zu begegnen. Jetzt ist Papier aber geduldig. Passiert in der Praxis genug, auch jetzt, sage ich mal, in den unteren Ligen?
Ja, würde ich schon sagen. Also der DFB hat schon seit Jahren jetzt halt schon viel investiert und weiterhin seinen Beitrag geleistet. Und ich finde, das ist ein Prozess, der geht jetzt aber noch weiter. Das reicht jetzt noch nicht nur an die Basis zu gehen im Amateursport, sondern man muss auch, finde ich, auch darüber hinaus, also auch in den Schulen auch weiter Gas geben, damit die Spieler oder die jungen Leute und Menschen merken, dass Rassismus, Diskriminierung jeglicher Art überall vorhanden sein kann. Und der DFB leistet seinen Beitrag. Ich finde aber trotzdem, dass jeder individuell auch seinen Beitrag leisten kann. Und nur so funktioniert es als Gemeinschaft, finde ich.
Also wir können es nicht nur an einen Verband delegieren. Jede Einzelne ist aufgerufen. Ich möchte noch eine Stimme dazu einspeisen. Shari Reeves, Journalistin, Moderatorin, deutsche Fußballerin mit kenianischen Wurzeln. Die habe ich unlängst auf einem Panel zu Fußball und Rassismus gehört. Und die hat auch Kritik geübt an den Aktivitäten des DFB.
Das ist natürlich nicht nur das Thema Rassismus, es geht hier auch um Diskriminierung, es geht um das Thema Gendern oder um Inklusion. Viele Themen, die hier so ein bisschen mehr nur aus meiner Sicht gerade durch so große Kampagnen an der Oberfläche behandelt werden. Das ist etwas, was mich persönlich etwas stört. Ich würde mir wünschen, wenn man nicht nur irgendwelche berühmt-berüchtigten Spieler, Spielerinnen nimmt und das nicht immer nur punktuell zu Europa- und Weltmeisterschaften macht, sondern das durchgehend einfach dann auch zelebriert, weil das am Ende ein Wahrnehmungsprozess ist, der auch langfristig hängen bleiben soll.
Also wenn ich die Kritik mal zusammenfassen darf, dann wäre das so, immer wenn der Scheinwerfer besonders hell leuchtet, wie jetzt bei der Europameisterschaft im eigenen Land, bemüht man sich, bei dem Thema im Sport ebenfalls zu glänzen. Aber im Alltag und im Breitensport passiert zu wenig. Sie scheint das nicht ganz so zu empfinden, Herr Nuhum.
Ja, also ich würde da jetzt doch vielleicht widersprechen und dem Recht geben, weil es gibt eine Lücke, ne? Also so wie der Sport für mich in mein Leben getreten ist, indem ich diese wichtigen Elemente wie Solidarität, Zugehörigkeit, wir sind alle in Mannschaft, wir gehören zusammen, so findet das jetzt auch in der momentanen Atmosphäre, das gesellschaftliche Klima ist im Moment wirklich sehr eisig. Und nicht, dass wir jetzt, also da braucht man jetzt den Sonntag, den Wahlsonntag gar nicht bereden, sondern es ist so, dass ich das Gefühl habe, dass der Sport einen sehr starken politischen Raum auch für sich beansprucht und auch zu Recht beansprucht. Aber die Werte, die dort sozusagen durch Training, durch Spiel vermittelt werden, das Einhalten von Spielregeln, das uns dann vielleicht dann auch zum Erfolg führt. All diese ganzen Werte werden in der Gesellschaft gerade extrem unterhöhlt und sozusagen auch hinterfragt. Und ich finde, dass diese politische Ebene, dass eben nicht alle dann am Ende gleich sind und auch was mein Vorredner davor gesagt hat, dass wer stellt dann wen auf, ne? Also es geht um die Akzeptanz, um Repräsentanz und letzten Endes bringt es ja alles nichts, wenn wir uns an Regeln halten als Migranten, unsere Leistungen bringen, aber dann sitzt da oben noch ein Gatekeeper, also ein Torwächter, der dann darüber entscheidet, ob du dabei bist oder nicht, weil er gewisse atmosphärische, politische Stimmungen befriedigen möchte.
Was mich da noch interessieren würde, weil Sie gerade das Wort ergriffen haben, Noran David Kahles, wie steht der Fußball eigentlich da im Vergleich zum Kulturbetrieb? Also wenn ich mir das so ansehe, das Theater hat auch in den Nullerjahren so parallel zum Fußball eigentlich langsam erst erkannt, dass es angezeigt wäre, dass man eben nicht so Gatekeeper ist, sondern Spielerinnen und Spieler reinholt, die andere Perspektiven haben als die rein weißen, sogenannten in Anführungszeichen Bio-Deutschen. Wo war es denn leichter für Sie als Migrantenkind reinzukommen, in den Sport oder in den Kulturbetrieb?
Also ich muss sagen, im Kulturbetrieb herrscht dieselbe gläserne Decke wie in dem Sportbetrieb. Und allein wenn ich mich jetzt vom Weg, vom Zuhause über den Bahnhof hierher empfinde ich ja eine viel stärkere Diversität und Gegenwärtigkeit, als dass ich es finde in einem deutschen Theater, sage ich
jetzt mal. Also Sie meinen den Weg vom Bahnhof, Hauptbahnhof München hier ins Funkhaus?
Ja, genau. Da ist eine viel stärkere, queere, diverse Gegenwärtigkeit sichtbar in unserer Gesellschaft.
Als im Foyer des Residenztheaters,
und auch vielleicht auch im Fußball dann. Mhm. Also ich frage mich dann, wo sind die denn alle? Die sind ja hier alle auf der Straße und beackern dieses Land. Aber auf den exponierten Stellen, wo wir ganz stark sichtbar werden könnten und auch ein Spiegelbild der Gesellschaft abbilden könnten, da kommen wir zu wenig vor. Und dann merke ich, okay, es gibt irgendwo eine Grenze, irgendwo ein Dach, durch das wir nicht durchstoßen, egal wie gut oder wie stark wir sind. Und das ist eine Lücke, die natürlich auch extrem auf uns Migranten und Einwanderer einwirkt, unterschwellig. So, ne?
Herr Kraus, Sie haben eben schon angeatmet, als ich dann Nora und David Kalis was fragen wollte. Was wollten Sie noch ergänzen?
Ja, ich glaube, dass alles, was gesagt wird, was der Fußball bislang, der DFB bislang geleistet hat, wenn man das lobt, das ist richtig, das ist nicht falsch. Der DFB hat viel unternommen. Ich habe aber den Eindruck, dass der DFB immer so ein bisschen hinterher dackelt, immer zu spät kommt, immer merkt, hoppla, wir haben ein Riesenproblem, jetzt müssen wir uns mal ranhalten. Und er sieht nicht, dass alles, was passiert, auch aus dem Sport, aus dem Fußball selber kommt. Sowohl die Integration, was gelobt wurde, Fußball lehrt Solidarität, lehrt Rücksichtnahme, lehrt Empathie auf der einen Seite. Aber der Fußball kann auch ausgrenzen. Der Fußball ist selber jemand, der Menschen, beispielsweise schwarze Hautfarbe, afrikanischer Herkunft, exotisiert, der sagt, ha, die sind so gut am Ball, die können das alles und so.
Die berühmte Fußball, schwarze Perle, diese Redensarten.
Ja. Genau. Der Fußball ist sozusagen, in jeder Hinsicht ist er immer dabei. Wenn es besser wird, wenn es schlechter wird, der Fußball hat immer seinen Anteil. Und das ist diesen Funktionären nicht bewusst. Die glauben immer, das Produkt selber sei doch toll und mit dem könnten sie, wie es am Anfang gesagt wurde, die große Integrationsmaschine darstellen.
Also über diese Ambivalenz wollen wir auch gleich weiter noch reden, über einerseits Integrationskraft und andererseits vielleicht dann doch Spiegel der Gesellschaft, was der auch die ganzen negativen Seiten mit abbildet. Wir machen es aber erstmal so, nicht wie im Fußball mit zwei Halbzeiten, sondern wir nehmen uns Eishockey zum Vorbild. Da geht das Match bekanntlich über drei Drittel. Jetzt also eine kurze Pause vom letzten Drittel. Nochmal Musik. Hier kommt Frazee Ford aus Kanada mit Azad.
Together, her like a four-leaf clover, the false can be timed, her loud amazing, where the things they want you. Bye. You cannot be tainted.
Der Fußball als Integrationsmaschine? Fragezeichen, Vorreiter der Gesellschaft oder vielleicht einfach nur Spiegel derselben? Darüber diskutieren wir heute im Kulturleben Perspektivwechsel.
Bayern 2. Die Fußball-Europameisterschaft 2024.
Und die Dreierkette hier in der Sendung bilden Schiedsrichter Asad Nahum, der fußballbegeisterte Theatermacher Nuran David Kahles sowie Martin Kraus, Journalist und Autor des sehr aufschlussreichen Buches Dabei sein wäre alles. Ja, morgen startet die Fußball-EM. Ich habe schon gesagt, ein Drittel der Spieler in der deutschen Mannschaft haben Migrationshintergrund. Da hat auch die Nachnominierung von Emre Can für den erkrankten Alexander Pavlovic nichts geändert. Man könnte sagen, wir haben es echt weit gebracht als Gesellschaft, aber wir hatten gerade Rechtsruck bei der Europawahl und letzte Woche sorgte das Ergebnis einer Umfrage für traurige Schlagzeilen, wonach sich 21% aller Befragten wieder mehr weiße deutsche Spieler im deutschen Nationaldress wünschen. Welches Deutschlandbild ist denn jetzt dann das Richtige, dass das die DFB-Elf abgibt oder dass das die Umfrage einfordert? Was entspricht der Wirklichkeit?
Der Kollege eben hat es ja schon erzählt. Ich weiß leider nicht, wer von beiden. Wenn man vom Münchner Hauptbahnhof zum Funkhaus
geht, David Kahles sieht,
vielen Dank. Das kann ich in Berlin aus, habe ich da keinen Blick für aus dem Studio. Wenn man in München vom Hauptbahnhof zum Funkhaus geht, sieht man ein anderes, internationaleres, was Hautfarben angeht, was Lebensstile angeht, etc.
Da muss ich vielleicht korrigieren. Ich meinte das Stimmungsbild sozusagen. Welches Stimmungsbild trifft es denn besser?
Ah.
Dass die Realität auf der Straße natürlich dieses Bild abgibt, ist klar, ja.
Ach so, ja, dann.
Also sind wir schon so aufgeschlossen, so integrativ? Oder sind diese 21 nicht nur zu viel, sondern deutlich zu viel?
Die sind natürlich deutlich zu viel, aber wir wissen doch, dass es einen Satz von ungefähr einem Viertel Rassisten in diesem Land gibt. Und die sind dann eben auch im Stadion. Und die haben sich leider, also das ist sozusagen jetzt auch statistisch ermittelt. Die gibt es leider.
Wobei man ja das Gefühl hat, dass es in den Stadien besser geworden ist. Ich glaube, diese, was man früher hörte, was Asamoah erlebt hat, Affenlaute, Bananen werfen, Schmähgesänge mit dem N-Wort, das ist weniger geworden, zumindest in den oberen Ligen. Wie ist das in der Regionalliga oder in den unteren Ligen, in der dritten Liga?
Relativ ähnlich, würde ich sagen. Also ich denke, meine Erfahrung zeigt einfach, dass in der Vergangenheit ein bisschen mehr davon war, dass dann doch mal Affenlaute mal zu hören waren, dass dann doch Spieler mal bewusst beleidigt wurden. Und jetzt ist es schon so, wenn natürlich, ich sage jetzt mal, 2-3 Zuschauer rassistisch unterwegs sind und dann doch den einen Spieler beleidigen wollen, dann schreiten natürlich andere Ordner, Sicherheitskräfte ein, was man
hoffentlich auch andere Fans.
Was auch in der Vergangenheit vielleicht nicht unbedingt so war. Und dementsprechend sind die Vereine ja auch relativ, also die meisten Vereine, die ich jetzt bisher gesehen habe, relativ auch sehr, sehr strikt unterwegs und würden dann auch die Maßnahmen auch dann ergreifen.
Das ist interessant, weil da findet eine Ächtung statt und eine Ausgrenzung. Da ist es natürlich nicht weniger geworden, sondern die sind jetzt in Sylt und in anderen Bierkellern unterwegs, ne? Und was ich mir so halt wünschen würde, ist, okay, es sind 20%, die Rassisten sind in unserer Gesellschaft. Ich würde mir wünschen, dass die 80%, die es nicht sind, lauter werden und diese Menschen einfach auch ächten und auch stellen und befragen. Ich finde, dann würde eine viel stärkere Spannung und dann würden sie auch nicht so einfach damit durchkommen, so, ne? Und vielleicht auch sich selber anfangen zu befragen, ist das jetzt richtig, was ich hier mache oder nicht? Weil ich glaube, dass einfach die schweigende gute Mehrheit, die gute Mehrheit muss laut werden, so. Sie muss die Leute stellen, sie muss in diesen Bierkellern und im Sylter High Society Gegend müssen diese Person ganz stark mit sich selbst konfrontiert werden und gesagt werden, das ist nicht richtig, was du da machst. Es ist menschenverachtend, es ist gegen unser Grundgesetz, gegen unsere Verfassung, es ist eine Straftat, was du tust. Und ich glaube, dass sowas helfen kann.
Wie beide Seiten sozusagen zusammengehören in gewisser Weise, also dieses Aufgeschlossene und trotzdem daneben existiert das Ausgrenzende. Ich glaube, da hilft auch ein Blick nach Frankreich, der kann da bereichern. Die Grand Nation wurde 1998 Weltmeister mit einer diversen Elf. Da war Deutschland noch ganz weit davon entfernt. Und ehe wir darüber kurz reden, mein Kollege Tom Kretschmer erzählt diese Geschichte nochmal kurz.
Un bel opportun pour Petit tout seul, qui frappe et qui marque! Et qui marque! La France va être championne du monde! 3-0!
Am 12. Juli 1998, da ist nicht nur der Reporter im Stade de France in Paris völlig aus dem Häuschen. Ganz Frankreich feiert. Zum ersten Mal in der Geschichte holt sich die französische Nationalmannschaft den WM-Titel. Im eigenen Land gegen Brasilien. Spielentscheidend ist Zinedine Zidane mit seinen 2 Toren.
Il est bien frappé au premier poteau. Zidane sur ce premier corner français place un coup de tête.
Aber Superstar Zidane steht auch für etwas anderes, für die Vielfalt des französischen Teams. Seine Eltern Einwanderer aus Algerien. Aufgewachsen ist er in einer Vorstadt von Marseille. Trist, von Armut und Problemen geprägt. Spätestens mit dieser WM wird er zum Superstar. Wie auch sein Teamkollege Lilian Thuram. Ohne ihn wäre die Mannschaft gar nicht ins Finale gekommen. Im Halbfinale schießt er 2 Tore, die alles entscheiden. Auch Lilian Thuram ist Kind von Einwanderern. Auch er kommt aus einer Banlieue. Seit er nicht mehr Fußball spielt, ist er aktiv in der Bildungsarbeit gegen Rassismus.
Warum ich mich engagiere, das ist die Geschichte meines Lebens. Ich war 9, als ich nach Paris gekommen bin. Und hier haben mich andere Kinder als dreckigen Schwarzen beschimpft. Und ich wollte wissen, warum glauben diese Kinder, nur weil sie weiß sind, sind sie etwas Besseres? Und irgendwann habe ich verstanden, Rassismus ist vor allem das Ergebnis eines politischen Willens und einer ökonomischen Ideologie. Wenn Sie glauben, Rassismus ist nur ein Problem zwischen Personen mit verschiedenen Hautfarben, dann haben Sie nichts verstanden.
Dabei war die Euphorie groß, damals, 1998. Die Weltmeistermannschaft um Zinedine Zidane und Lilian Thuram, sie wird gefeiert. Die Medien deuten den Titelgewinn als einen Erfolg der Integrationspolitik, ja sogar als Sieg über den Rassismus. Tatsächlich nimmt sich damals sogar Jean-Marie Le Pen zurück, der Vorsitzende der rechtsextremen Partei Front National und Vater von Marine Le Pen. Tatsächlich wird die Mannschaft 2 Jahre später auch noch Europameister. Und Zinedine Zidane und Lilian Thuram sind bis heute Helden. Aber die rechtsextremen Parteien sind in Frankreich heute stärker als je zuvor. Obwohl das französische Nationalteam um Kylian Mbappé diverser ist als je zuvor.
Frankreich im Vergleich zu Deutschland einerseits Vorreiter in Sachen Diversität, aber ein Land, in dem die Rechtspopulisten noch deutlich stärker sind als bei uns, demnächst womöglich sogar den Premierminister stellen könnten. Was mich zu der These bringt, dass je erfolgreicher Integration verläuft, desto heftiger die Gegenreaktion derer, die um ihre Vormachtstellung und Privilegien fürchten. Also vielleicht ist es kein Widerspruch, sondern das bedingt sich womöglich gegenseitig. Also ist der Rechtsruck vielleicht auch Beleg dafür, dass sich was zum Besseren verändert hat, was aber nicht allen passt und darum werden die so laut stark?
Das ist eine schöne These, ja.
Klingt so, als wäre sie schön, aber nicht
hoffe
triftig.
Ehrlich gesagt, ich hoffe, dass Sie recht haben. Ich glaube es nur nicht so ganz. Also nehmen wir mal an, Sie haben recht. Dann wären das ja so eine Art Abwehrkämpfe. Leute, die sich besonders heftig dagegen wehren, weil sie merken, dass ihnen die Fälle wegschwimmen. Das wäre schön. So hat man ja zum Beispiel auch Trumps Wahlsieg nach Obama interpretiert. Ein diverses Amerika und auf einmal kommen diese Abwehrkämpfe von diesen Rechten wieder. Aber ich fürchte, so ganz stimmt es leider nicht. Trump ist jetzt wieder da. In Europa sind die Rechten wieder alle da. Die schicken sich an, Mehrheiten zu holen und nicht unbedingt diese Abwehrkämpfe. Also ich wünschte, sie hätten recht, aber ich fürchte, es stimmt nicht.
Ergänzende Stimmen dazu?
Ich würde mich auch anschließen. Also ich merke auch, dass da jetzt so ein leichtes Rechtsruck herrscht. Und dementsprechend müssen die Leute aufstehen und auch da Kante zeigen, die da dagegen sind. Und diese Sache, die sich vielleicht vor einigen Jahren passiert sind, dass diese Sachen nicht nochmal sich wiederholen. Und wenn man sich jetzt Deutschland anschaut, Deutschland steht für Vielfalt und das macht ja auch das Ganze aus. Das Gleiche wie in einem Team, wo wir verschiedene Kulturen haben. Und das macht ja das Ganze aus.
Wir haben leider keine Nachspielzeit im Radio. Deshalb ganz kurze letzte Runde. Jetzt Euro im eigenen Land. Viele wünschen sich so eine Art neues Sommermärchen. Wenn ich jetzt an das schwarz-rot-goldene Fahnenmeer von damals denke, kann ich mir da eine Neuauflage nicht wirklich wünschen. Wie müsste das Turnier auch abseits des Rasens laufen, damit es ein Gewinn für ein vielfältiges Deutschland ist?
Ja, ich denke, man muss sich einfach auf das Spiel konzentrieren und eine gewisse Empathie vielleicht entwickeln, auch für das Spiel und für die Mannschaft. Und ich glaube, dass dieses Spiel oder diese Europameisterschaft nicht unsere Probleme lösen kann, aber es zeigt ja, hat eine andere Kraft, es kann uns auch auf Probleme hinweisen. Und das nehme ich als Chance dann auch bei so einer Europameisterschaft, diese Themen wieder zu bearbeiten.
Wir konnten eigentlich nur Pässe geben, Steilvorlagen für eine weitere Diskussion. Mehr können wir nicht machen, weil die Sendezeit sich dem Ende zuneigt. Ganz kurz rein sportlich, wie weit kommt die DFB-Elf?
Ich hoffe, dass sie die EM gewinnt.
Noch ich hoffe, Kalle. Dass sie über die Vorrunde kommen.
Okay, das sind die zwei Extreme. Martin Krausi noch ganz schnell. Der ist gar nicht mehr da. Herr Kraus? Nein. Wie groß und real ist die Integrationskraft des Fußballs? Darüber habe ich gesprochen im Perspektivwechsel im Kulturleben hier auf Bayern 2 mit dem Dramatiker Nuran David Kalis, dem Schiedsrichter Asad Nahum und Autor Martin Kraus, dessen Buch Dabei sein wäre alles kürzlich im Bertelsmann Verlag erschienen ist. Und er war auch wirklich dabei, nur die letzte Minute anscheinend nicht mehr. Schöne Grüße an dieser Stelle. Unsere Diskussion gibt es auch als Podcast über den Feed des Bayern 2 Nachtstudios. Und ich danke allen hier im Studio für die Erfahrungen und die Expertise, die mit uns geteilt haben. Und wir bleiben am Ball. Gleich in sozusagen geht's um Fußballer-Interviews nach dem Spiel. Davor noch Musik von Fireboy, DLM und Asake mit Bandana.
But if you ask them, them know me. I know they blow trees, only lonely me lonely. Music chose me, just know this and know peace. I dey lucky, but I'm never lonely. Sexy ladies, come wine feed me slowly.
Wenn morgen die UEFA Euro 2024 startet, dann startet auch die Zeit des Public Viewings und der Fußball-Grillfeste im Garten. Tickets für die Spiele sind teuer und rar, also verfolgen die meisten das Turnier vor Leinwänden und Bildschirmen und werden daher auch Zeugen folgender Dramen, die sich regelmäßig nach Abpfiff abspielen.
Oliver Kahn, Sie sind bekannt für Ihre klaren Worte. Warum hat Bayern München heute hier 2-0 verloren?
Weil wir kein Tor geschossen haben.
Können Sie bitte die Frage nochmal wiederholen? Weil jetzt verstehe ich es wirklich nicht.
Wie sieht es in Ihnen aus? Wie leer fühlen Sie sich?
Immer diese Scheißfragen, ja, mit leer.
Ja, wir sind natürlich bedient. Können Sie sich ja vorstellen.
How are you feeling right now?
I feel very good.
Anything else? Sag ja Eier, wir brauchen Eier.
Wir sprechen heute in unserer Rubrik sozusagen über Interviews am Spielfeldrand. Meistens erwartbar und es ist noch höflich ausgedrückt. Post-Match-Interviews gehören zur Disziplin Phrasenbingo. Dieses journalistische Genre hat nicht den besten Ruf. Da werden immer dieselben Floskeln, dieselben Formulierungen abgespult. Aber manchmal, da kracht's auch, da eskaliert das Ganze. Wie hier zum Beispiel, längst ein Klassiker der fußballdeutschen Fernsehunterhaltung.
Also was hat das deutsche Spiel so schwerfällig und so anfällig gemacht?
Ist mir völlig wurscht. Wir sind jetzt in den letzten acht und das zählt.
Aber dass man sich noch steigern muss, denke ich, dürfte auch Ihnen klar sein.
Was wollen Sie jetzt von mir? Ich lege mir das mal 3 Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter.
Per Mertesacker und die Eistonne nach dem WM-Achtelfinale 2014. Warum schwanken Spielfeldrandgespräche so krass zwischen Eskalation und Erwartbarkeit? Das hat sich mein Kollege Tobias Storsiek gefragt und deshalb bei Antje Wilden angerufen, Professorin für Soziolinguistik an der FU in Berlin und eine Frau, die sich professionell aus sprachwissenschaftlicher Perspektive, nämlich mit Fußballerinterviews, beschäftigt.
Wieso interessieren Sie sich als Linguistin für das, was Fußballer sagen?
Ja, also mein Forschungsbereich ist die Gesprächsanalyse und diese Fußballerinterviews sind natürlich erstmal ein Gesprächstyp und der ist relativ, ja, man könnte fast sagen, umstritten. Also es ist einerseits sehr erwartbar oder es gibt halt auf der anderen Seite des Spektrums diese Eskalationen, die dann zu Legenden werden im Prinzip, diese Interviews. Und diese unterschiedliche Aufnahme dieses Gesprächstyps bei den RezipientInnen, das hat mich interessiert. Mit der Frage, was eigentlich da auf der sprachlichen Oberfläche genau passiert, wie diese Gespräche strukturiert sind, wie die Rollen ausgespielt werden in diesen Gesprächen und dann natürlich auch, was zu unerwarteten Verläufen bei solchen Gesprächen führt.
Dann gehen wir mal in die Analyse rein. Wir hatten ja schon angesprochen, dieses Gesprächsformat zeichnet sich einerseits durch hohe Erwartbarkeit und andererseits durch eine gewisse, ich nenne es jetzt mal Eskalationswahrscheinlichkeit aus. Woher kommt das?
Meiner Meinung nach kommt es daher, dass durch diese besondere Situation des Fußballinterviews, also direkt nach einem Spiel, was ja von den Beteiligten kurz zuvor gesehen worden ist, miterlebt worden ist.
Und zwar von allen, also ja, auch von uns Zuschauern.
Ja genau, von Zuschauern, vom Spieler, von den ReporterInnen und dann soll jetzt quasi in einem Interview ja etwas erfragt werden. Typischerweise wird in einem Interview ja etwas erfragt, was man noch nicht weiß. Und das ist natürlich jetzt eine Herausforderung, weil das Interview sich auf das Spiel beziehen soll, das aber gerade alle gesehen haben, sodass die Möglichkeiten, nach etwas zu fragen, was jetzt noch unbekannt ist, relativ beschränkt sind.
Ja.
Also man muss im Prinzip, muss man jetzt einen Bereich finden, der noch zu erschließen ist durch eine Frage. Und das ist dann sehr oft der persönliche Erlebensbereich des Spielers. Und wenn die Frage aber als übergriffig empfunden wird in diesen persönlichen Bereich hinein, dann kann das durchaus zu Unmut führen bei denjenigen, die antworten müssen, weil sie unter Umständen sich in die Enge gedrängt fühlen und dann sehr viel Arbeit leisten müssen, um beispielsweise eine Unterstellung zurückzuweisen. Und wenn man jetzt einem Spieler unterstellt, dass er sich so oder so gefühlt haben muss oder dass das Spiel ja so oder so für ihn dargestellt haben muss, dann kann es schon sein, dass der Spieler rantig wird.
Ne? Also indem ich zum Beispiel frage, sind Sie nicht sehr enttäuscht von Ihrer Leistung, Herr Groß?
Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellt mir so Scheißfragen.
Das wäre jetzt so ein Klassiker.
Ja, genau. Also das ist in manchen Interviews ja auch so gewollt. Also wenn man sich beispielsweise Interviews mit Politikern oder mit öffentlichen Entscheidungsträgern anschaut, dann ist das ja so, dass man die zur Verantwortung ziehen möchte und dieses in die Enge drängen, das ist natürlich dann gewollt bei solchen Interviews, eben um gerade diese Rechtfertigungen zu produzieren. Aber in dieser speziellen Situation, wo der Spieler im Prinzip noch frisch vom Platz verschwitzt, quasi geistig noch im Geschehen ist, da ist natürlich so eine Rechtfertigungsstrategie oder so eine zur Verantwortung ziehen Strategie nicht angebracht, ne? Also man will eigentlich ja nur einen persönlichen Eindruck, persönliche Reaktion und das erfordert dann doch ein bisschen Fingerspitzengefühl von der Fragetechnik her.
Also man könnte sagen, wenn ich es richtig verstehe, wer jetzt so Postmatch-Interviews an politischen Interviews misst, der hat eigentlich das Genre nicht richtig verstanden.
Genau, oder? Ja, so würde ich das sehen.
Mhm. Würden Sie dann sagen, kritische Fragen haben in so einem Spielfeldrand-Interview generell nichts zu suchen, weil es eben ein eher kooperatives Interviewgenre ist?
So würde ich das generell sagen, ja. Man möchte eigentlich gerne gemeinsam zu einer Beurteilung dieses Spiels kommen, mit der man sozusagen auch die Zuschauer mitnehmen kann. Und das Kontroverse oder das kritische Nachfragen würde ich eher dann in so eine Pressekonferenz tun und vielleicht auch eher mit zum Beispiel dem Coach oder dem Spielführer vielleicht noch.
Jetzt haben wir so eine Erklärung dafür, wieso diese Interviews so oft oder zumindest manchmal eskalieren. Mhm. Wieso sind sie denn so krass formalisiert oder wieso gibt es da so wahnsinnig viele Floskeln?
Naja, das liegt zum einen sicher daran, dass der mögliche Ausgang oder Verlauf und Ausgang eines solchen Ereignisses wie ein Fußballspiel ja auch selbst sehr repetitiv ist. Ja. Also wir haben drei verschiedene Ausgänge, nämlich wir können verlieren, wir können unentschieden spielen, wir können gewinnen. Und das Spiel ist ja sehr stark reglementiert. Es gibt immer wieder dieselben Ereignisse wie Fouls, wie Tore und sowas. Und da ist natürlich dann auch das Berichten darüber routinisiert sich dann natürlich auch. Also es ist dann sehr schwierig, immer wieder neue Arten zu finden, das, was regelhaft passiert, nicht regelhaft auszudrücken. Das ist zum einen der Grund. Und zum anderen, denke ich, kann man an den Interviews schon ganz gut sehen, dass sie eher ein Ritual darstellen als ein singuläres Ereignis. Also ich nenne das ein Medienritual, weil es ja auch die Funktion eines Rituals erfüllt, indem es eine Vergemeinschaftung möglich macht mit dem Publikum. Also man bringt ja den Spieler an das Publikum ran. Die ZuschauerInnen können ihre Stars ein bisschen näher erleben. Und das hat so ein bisschen was Rituelles. Und da ist es gar nicht so schlecht, wenn man nicht so hohe Ansprüche an sprachliche Variabilität stellt. Wir kennen das alle von Ritualen, dass uns dieses Repetitive ja auch die Sicherheit gibt, dass wir an diesem Ritual teilnehmen.
Sie haben sich ja englische und deutsche Postmatch-Interviews angesehen. Mhm. Gibt es da denn relevante Unterschiede?
Also tendenziell sind die auch international sehr ähnlich, würde ich sagen. Aber ich habe festgestellt, dass in den englischen Interviews doch etwas häufiger Fragen vorkommen, die gar nicht als Fragen markiert sind. Also die nicht die Frage-Syntax haben, sondern die einfach nur eine Aussage darstellen, einen Aussagesatz. Mhm. Das war ja ein schweres Spiel heute. Mhm. So. Und das hat dann ein bisschen mehr so den Stil eines Gesprächs auf Augenhöhe. Also so ein bisschen mehr so eine Konversation wird da geführt, statt einem Interview.
Dann vielleicht direkt daran anschließend, so aus linguistischer Perspektive, was raten Sie denn all den armen Spielfeldreporterinnen und Reportern, die jetzt im Einsatz sein werden?
Also wenn man daraus einen Ratschlag ableiten wollen würde, dann kann ich eigentlich nur nochmal sagen, dass man ein bisschen sensibel sein muss für die Befindlichkeiten der Spieler, wobei man auch sagen muss, dass auch das Publikum natürlich durchaus so prototypische Erwartungen an ein Interview hat und auch gerne vielleicht kritische Fragen sehen würde. Also müsste man vielleicht nicht nur die ReporterInnen erziehen sozusagen, sondern auch das Publikum ein bisschen. Ne? Vielleicht sagen müssen, das ist halt nicht das klassische Interview, das wir beispielsweise kennen aus der Tagesschau mit einem Politiker oder so. Am Spielfeldrand macht man halt sowas nicht. Da darf der Spieler zu Wort kommen und darf sich äußern, so im Prinzip wie er oder sie das möchte.
Also kein investigatives, aber doch irgendwie ein heikles journalistisches Genre. Das sagt Antje Wilton, Professorin für Soziolinguistik an der FU in Berlin. Frau Wilton, vielen, vielen Dank.
Ja, ich danke auch.